Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Dass der Deutsche Bundestag ein offenes Parlament ist, dem deutschen Volke, wie es draußen auf dem Gebäude steht, zugewandt, das symbolisiert nicht zuletzt die gläserne Kuppel, durch die Besuchergruppen hineinschauen können. Und die Besucherbalkone im Plenarsaal, die verdeutlichen das sowieso. Dass das so ist und nicht hinter verschlossenen Türen und in dunklen Kammern Gesetze beschlossen werden, das ist ein zentraler Bestandteil unserer Demokratie. Doch das, was diese Offenheit ermöglicht, das hat nun ein Nachspiel. Zur gestrigen Debatte um die Reform des Infektionsschutzgesetzes hatten Abgeordnete der AfD-Fraktion Besucherinnen und Besucher ins Hohe Haus eingeladen, was grundsätzlich möglich ist. Doch diese Gäste nutzten den Zugang aus, um Abgeordnete oder Minister wie Wirtschaftsminister Peter Altmaier zu bedrängen oder gar zu beleidigen. Über die Konsequenzen dieses Störfalls Ariane Reimers.
Wieder einmal ist das Verhalten der AfD Thema im Ältestenrat des Bundestags. Wieder einmal hat die größte Oppositionspartei Grenzen überschritten. Diesmal waren es geladene Gäste von AfD-Abgeordneten, die gestern vor der Abstimmung zum Infektionsschutzgesetz Politiker beleidigt und gegen ihren Willen gefilmt haben.
Dass eine neue Qualität der politischen Auseinandersetzung, die auf die Herzkammer der Demokratie zielt.
Deshalb müssen jetzt auch alle Rechtsfragen, alle Möglichkeiten der rechtlichen Prüfung geklärt werden.
Bundestagspräsident Schäuble spricht in einem Brief an die Mitglieder des Bundestags von sehr ernsten Vorfällen. Und die Bundestagspolizei schreibt in ihrem Bericht, wie die Personen sich außerdem Zugang zu Büros verschafften und von dort ohne Genehmigung einen Livestream übertrugen.
Die Empörung in der Öffentlichkeit ist groß, aber in der Gegenöffentlichkeit der AfD, der sogenannten rechtspopulistischen Echokammer, gibt es große Zustimmung dafür, dass die AfD diese sogenannten Gäste in den Bundestag eingeschleust hat.
Dass Abgeordnete Besucher in den Bundestag einladen, ist ein ganz normaler Vorgang. Gestern wurden alle Gäste wegen der besonderen Sicherheitslage zusätzlich kontrolliert und registriert. Unabhängig davon gilt:
Jeder Abgeordnete, und das ist in der Hausordnung übrigens des Bundestages festgehalten, hat die Verpflichtung, wenn er Bürgerinnen und Bürger hier ins Haus holt, sie auch während ihres gesamten Aufenthaltes hier entsprechend zu betreuen.
Das ist gestern ganz offensichtlich nicht geschehen. Und so erklärt die AfD heute, sie bedauere das inakzeptable Verhalten der Gäste, es sei das Entgleisen Einzelner gewesen.
Natürlich sind die Abgeordneten verantwortlich, das wird auch gar nicht bestritten. Die Gäste sind offensichtlich sozusagen, haben ihre Begleitung, das waren Mitarbeiter von Abgeordneten, ich will jetzt sagen, abgeschüttelt, wie auch immer. Das müssen wir auch noch im Einzelnen aufklären und sind alleine durch die Gänge gegangen und haben dabei diese Dinge getan, die Sie alle kennen.
Es ist jedes Mal dasselbe. Die Provokation schafft Aufmerksamkeit. Danach folgt das Zurückrudern, das Beschwichtigen. Es ist Teil der Strategie der AfD.
Die AfD lebt von der Gegnerschaft zu allen anderen Parteien im Bundestag und nicht von der Kooperation mit ihnen. Deswegen ist auch dieser andauernde Konflikt zwischen der AfD und der anderen Partei, den anderen Parteien, im Grunde genau die Form von Diskurs, die die AfD will.
Denn je schärfer die Kritik an der AfD, je größer die Aufmerksamkeit, desto stärker die Anziehungskraft der Rechtsaußen. Möglicherweise ein Problem für die Demokratie.
Die Störaktion im Deutschen Bundestag, dazu die Meinung von Juli Kurz vom Norddeutschen Rundfunk.
Ich nehme es gleich vorweg. Ja, es ist für mich ein Dilemma, diese Vorfälle im Bundestag zu kommentieren. Einerseits gibt es eben genau jenen rechten Aktivisten die Aufmerksamkeit, die sie mit ihren ständigen Provokationen erreichen wollen. Andererseits kann man meiner Meinung nach auch nicht einfach schweigend zusehen, wenn in dieser Form versucht wird, die Demokratie zu zersetzen. Repräsentanten des Verfassungsorgans wurden angegriffen. Mitarbeiter schlossen sich aus Angst in ihren Büros ein. All das in unserem Parlament. Und all das waren Gäste der größten Oppositionspartei. Gerne stellen sich die AfD-Abgeordneten als die Vertreter des Volkes dar und dabei missachten sie selbst die Regeln der Volksvertretung. Man hört heute viel von einem Tabubruch, einer Zäsur. Es ist vor allem das Fortschreiben einer systematischen Untergrabung der demokratischen Ordnung, die die AfD seit langem verfolgt. Ständig werden die Grenzen des Sagbaren weiter verschoben. Rassistische Äußerungen, Geschichtsrelativierung, Desinformation. Und sie sehen immer weiter Misstrauen in demokratische Institutionen. Frei nach dem Motto, je schlechter es Deutschland geht, umso besser für die AfD. Wie es der ehemalige AfD-Pressesprecher selbst gesagt hat. Trotz der Angriffe machen viele Abgeordnete heute aber auch klar, dass das Parlament ein transparenter, ein offener Ort bleiben soll. Das ist gut so. Ein abgeschirmter Bundestag wären genau jene Bilder, die die AfD dann wieder für sich ausschlachten würde.
Die Meinung von Julie Kurz. Welche Zahlen oder Indikatoren auch immer man nehmen will, um das Ausmaß der Corona-Pandemie hierzulande begreifbar zu machen, am verständlichsten ist wohl die heutige Aussage des Präsidenten des Robert-Koch-Instituts. Lothar Wieler bezeichnete die Lage weiterhin als sehr ernst. Aber immerhin scheine sich das Geschehen zu stabilisieren. Aber ob das eine Trendwende sei, das müsse man noch abwarten. Anlass zu großer Sorge gibt die Zahl der Intensivpatienten, die weiter steige, so Wieler. Die Krankenhäuser brauchen also dringend mehr Pflegekräfte, die kurzfristig eingestellt werden können. Fried von Petersdorf berichtet.
Endlich Schichtende auf der Intensivstation in der Charité. Jutta Metzig ist ganz froh. Sie hat ihr Leben komplett umgekrempelt. Die letzten Jahre arbeitete die gelernte Krankenpflegerin an der Uni, in der Verwaltung. Und jetzt ist sie in ihren alten Beruf zurückgekehrt, was nicht ganz ohne ist.
Ich habe da 20 Jahre nicht in der Pflege gearbeitet, hatte keinen Schichtdienst, keinen Wochenenddienst, keinen Nachtdienst. Und da steht jetzt alles wieder auf dem Programm. Das ist eine große Umstellung und fällt mir auch noch nicht so sehr leicht, muss ich sagen. Vor allem der Frühdienst. Das heißt für mich 4 Uhr aufstehen.
Der Weg zurück zur Klinik verlief so. Auf ihrer Uni gab es immer weniger Arbeit und sie fühlte sich auch verpflichtet, bei der Pandemie zu helfen.
Ich bin Krankenschwester, es braucht jetzt im Moment Krankenschwestern. Also ist es für mich auch irgendwie ja, schon fast eine Ehrensache, das auch zu tun.
Nun gehört sie zu den sogenannten Blitzeingestellten der Charité. Carla Eisel vom Vorstand Personal und Pflege schaut so oft es geht nach, wie der aktuelle Personalstand ist. Es wurde etwas verändert. Die sonst eher langwierige Einstellungsprozedur ist nun erheblich verkürzt. Und das alles unter den Blicken der altehrwürdigen Professoren wie Robert Koch.
Die Blitzeinstellung ist was die Charité entwickelt hat, um möglichst schnell dem wachsenden Bedarf zu begegnen. Und bei uns ist das Wort Blitzeinstellung das Wort des Jahres 2020.
Der Kampf ums Personal wird in der Charité intensiv geführt mit eindringlichen Aufrufen und lockenden Angeboten. Erfahrene Kräfte bevorzugt, aber ausgebildet wird auch, wenn Kenntnisse fehlen. Und weiter geht es mit der Suche nach Personalquellen, auch nach ungewöhnlichen.
Flugunternehmen, EasyJet, Lufthansa, da ist ja der Arbeitsbedarf im Moment nicht so hoch und deswegen haben die uns Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung gestellt.
Eine Sondierung zwischen Charité und Lufthansa gab es in dieser Woche.
Ich freue mich sehr, dass viele, viele Kollegen heute Morgen dabei sind.
Denn es gibt tatsächlich ausgebildete Pflegekräfte unter dem Flugpersonal. Bei der Charité entsteht so eine bunte Truppe von Quereinsteigern.
Es gibt Künstler, es gibt Menschen aus der Gastronomie, es gibt tatsächlich auch Bordpersonal.
Dies ist eine neue Station für Covid-19-Patienten. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, dann ist sie belegt und noch mehr Personal erforderlich. Auch diese beiden sind Blitzeingestellte. Die ausgebildete Pflegerin Julia Schweikert war lange in der Forschung. Und Elias Sakandi hat gerade in Rumänien sein Medizinstudium beendet. Beide sind nun glücklich in ihren neuen Bereichen.
Es werden immer Pärchen gebildet mit einem erfahrenen Pfleger und einem Neueinsteiger. Und die leiten einen sehr gut an.
Das hat mir so gut gefallen, dass ich tatsächlich jetzt meine Arbeit nach 18 Jahren an den Nagel gehangen habe.
So hat die Charité immerhin auf diese Weise 176 neue Pflegekräfte eingestellt und die Suche ist noch nicht zu Ende.
Die Zeit drängt. Ab dem 1. Januar soll der neue Haushaltsplan der EU für die kommenden 7 Jahre gelten. Den hatten die Staats- und Regierungschefs im Sommer ja verabredet, inklusive 750 Milliarden Euro an Corona-Hilfen. Doch der große Kompromiss, der ist vorerst gescheitert. Die Zahlungen sind blockiert. Polen und Ungarn legten Anfang der Woche ihr Veto ein. Und auch eine Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs heute brachte keine Lösung. Im Gegenteil, Polen und Ungarn bestätigten ihr Veto und nach gerade mal einer halben Stunde ging man dann zum nächsten Tagesordnungspunkt über. Das Problem ist die neue Rechtsstaatlichkeitsklausel. Künftig sollte ja die EU den Mitgliedstaaten Gelder kürzen können, wenn dort jeweils Verstöße gegen bestimmte Rechtsstaatprinzipien vorliegen. Daran stoßen sich Ungarn und Polen. Und dorthin wollen wir jetzt blicken, nach Polen, um zu zeigen, welche Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit die EU beispielsweise dort sieht. Etwa bei der umstrittenen Justizreform, die nun einen kritischen Richter den Job gekostet hat. Olaf Bock berichtet.
Ein Spalier aus Unterstützern für Richter Igor Tulea, als er heute Morgen zum Gericht kommt. Gestern entzog ihm die polnische Disziplinarkammer seine richterliche Immunität, aber er will trotzdem weitermachen. Ich erkenne selbstverständlich die Entscheidung der Disziplinarkammer nicht an und melde mich zur Arbeit beim Gericht. So macht er sich auf den Weg. Die Entscheidung gegen Tulea traf gestern Abend die umstrittene Disziplinarkammer. Sie wurde im Zuge der polnischen Justizreform gegründet, mit eher regierungsnahen Richtern besetzt und nun geht sie auch gegen unliebsame Richter wie Igor Tulea vor. Der Anlass bei ihm, er soll unrechtmäßig Medienvertreter zu einer Verhandlung zugelassen haben. Es ist ein Skandal und Gesetzlosigkeit. Hier wurde ein kritischer polnischer Richter mit Dienstenthebung, Verlust der Immunität und teilweisem Verlust seines Lohnes bestraft. Richter Igor Tulea ist landesweit bekannt in Polen. Denn seit 5 Jahren setzt er sich öffentlich für eine unabhängige Justiz ein und wurde zu einer Galionsfigur. Wegen Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit laufen mehrere Verfahren der Europäischen Union gegen Polen. Die Arbeit der Disziplinarkammer sollte sogar sofort eingestellt werden. Trotzdem beharrte die nationalkonservative PiS-Regierung auf dem Umbau der Justiz. Nun wehrt sie sich vehement gegen Klauseln, durch die EU-Gelder gekürzt werden können, bei Verstößen gegen Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit. Die Rechtsstaatlichkeit und Rechtsstaatverstöße sind in der EU zum Propagandaknüppel geworden. Eine solche Einstellung weisen wir zurück. Der polnische Justizminister zeigt sich unnachgiebig. Das Veto ist ein wirksames Mittel, um das politische Projekt der EU zu blockieren, das eine radikale Begrenzung der polnischen Souveränität plant. Eine polnische EU-Blockade befürworten einer neuen Umfrage zufolge aber nur knapp 30% der Bevölkerung. Die Opposition macht sich Sorgen um Polen. Alle bisherigen Handlungen der Regierenden führen dazu, dass Polen aus der EU herausgeführt wird, stückweise und Schritt für Schritt. Richter Igor Tulea stand heute vor verschlossenen Türen. Seine Gerichtssitzung wurde kurzerhand abgesagt und er fühlt sich im Stich gelassen von der EU. Wenn die Europäische Union in den vergangenen Jahren schon keine entscheidenden Schritte unternommen hat, um die Rechtsstaatlichkeit zu retten, dann kann ich kaum glauben, dass sie es morgen oder übermorgen tut. Dennoch bleibt ihm nur die Hoffnung. Seine Arbeit als Richter ist er nun erstmal los.
Vor einer guten halben Stunde ist der EU-Gipfel nun zu Ende gegangen. Polen und Ungarn haben, wie erwähnt, auf ihrem Veto beharrt. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte dazu anschließend:
Das bedeutet, dass wir dem Europäischen Parlament die Unterlagen noch nicht zuschicken konnten und in der nächsten Woche dort keine Abstimmung stattfinden kann und dass wir mit Ungarn und Polen als Ratspräsidentschaft weiter sprechen werden, was wir tun können, damit hier auch die Zustimmung ermöglicht wird.
Und weitere Details erstmal nicht von der Kanzlerin, aber jetzt von unserem ARD-Studioleiter in Brüssel, Markus Preis. So eine Riesenbaustelle und dann haben die nur eine halbe Stunde Zeit für den Streit um den EU-Haushalt gehabt. Wie kann das denn sein?
Ja, da waren ja auch viele überrascht, aber wie wir hören, war das nicht ganz überraschend, denn man hat das vorher schon ein bisschen so abgestimmt. Es haben letztlich nur gesprochen Charles Michel, der Ratspräsident, und die Bundeskanzlerin und dann eben Polen, Ungarn und Slowenien. Und danach hat Charles Michel zum nächsten Thema übergeleitet. Der Grund dafür ist einfach, dass man gesehen hat, man kommt nicht weiter. Polen und Ungarn sind in keiner Nuance abgewichen von dem, was sie vorher gesagt haben. Und man wollte einfach vermeiden, dass man sich da richtig in die Haare gerät. Und man hat auch gesehen, heute Abend auf einer Videokonferenz wird man es eh nicht lösen.
Das ist ja verständlich vielleicht, aber das Problem ist dadurch ja nur aufgeschoben und nicht aufgehoben. Wie viel weitere Verhandlungsbereitschaft ist bei den übrigen EU-Ländern denn überhaupt noch da?
Also das ist ganz interessant. In den vergangenen Jahren haben sich Polen und Ungarn ja häufiger quergestellt in der EU. Die Klimaziele, die können nicht verabschiedet werden. Bei der Rechtsstaatlichkeit gibt es endlose Diskussionen schon seit längerer Zeit. Die Flüchtlingsverteilung wurde von Ungarn nicht akzeptiert und auch ein entsprechendes EuGH-Urteil nicht. Da gab es immer noch, ich sag mal, ein bisschen Verständnis und kollegiale Professionalität unter den Regierungschefs. Aber in den letzten Tagen, da merkt man schon, der Geduldsfaden, der wird langsam dünner. Denn hier geht's wirklich ans Eingemachte, hier geht's ums Geld. Und für viele Länder, zum Beispiel Spanien und Italien, eben auch um die Corona-Hilfen, die für diese Länder wirklich sehr wichtig sind.
Und gerade weil es so wichtig ist, wie will die EU denn jetzt Druck aufbauen, um Ungarn und Polen doch noch irgendwie zum Einlenken zu bringen?
Also 25 Staaten sagen ganz klar, oder 24, wir wollen unbedingt diese Rechtsstaatsregelung und da gehen wir auch nicht von runter. Und man muss wissen, diese Regelung, die könnte auch mit Zweidrittelmehrheit beschlossen werden. Dann hat man nur das Problem, dann werden Ungarn und Polen den Haushalt und die Corona-Hilfen blockieren. Aber auch das könnte man umgehen, wenn man das will. Dann könnte man die Corona-Hilfen auch ohne Polen und Ungarn machen. Dann würde Polen 23 Milliarden Euro verlieren und Ungarn 6 Milliarden. Und man hätte dann statt eines regulären neuen Haushaltes, ein Nothaushalt, der speist sich immer zu einem Zwölftel des Haushalts aus dem Vorjahr pro Monat. Also das ginge dann auch weiter. Da würden dann auch die Rechtsstaatsregeln schon gelten und man könnte dann Ungarn und Polen darüber auch noch mal Geld entziehen. Also Druckmittel gäbe es schon, nur wenn man die einsetzt, dann ist wirklich die Uneinigkeit in der EU ganz offensichtlich. Und das will auch die Kanzlerin wahrscheinlich nicht. Heute Abend hat sie jedenfalls gesagt, darüber wird sie jetzt hier nicht spekulieren.
Markus Preis, vielen Dank für die Einschätzungen und Informationen nach Brüssel. Der Finanzdienstleister Wirecard galt lange als internationale Erfolgsgeschichte. Die höchsten Spitzen der Politik warben gerne für das deutsche Unternehmen, wo es ging. Was beim spektakulären Kollaps des Unternehmens dann die Frage aufwarf, wurde vielleicht deshalb von den Finanzaufsichtsbehörden nicht ganz so genau auf die Bilanzen der Firma geschaut, wie es nötig gewesen wäre? Diese Frage versucht derzeit ein Untersuchungsausschuss des Bundestags nach der Insolvenz von Wirecard zu klären und hatte heute keinen geringeren als den ehemaligen Chef Markus Braun vorgeladen, der direkt aus der U-Haft kam. Wie aufschlussreich dessen Auftritt war, das fasst Moritz Rödle zusammen.
Es ist ein besonderer Gefangenentransport, der gestern durch die Republik rollt. Im Auto sitzt Untersuchungshäftling Markus Braun, Ex-Chef des Pleitekonzerns Wirecard und vermutlich zentraler Akteur in einem der größten Wirtschaftskrimis der Bundesrepublik. Die Erwartungen an seine Aussage vor dem Untersuchungsausschuss sind groß.
Der wirklich über alles Bescheid wusste, der den Laden kontrolliert hat, der auch ein System geschaffen hat von Abhängigkeiten, von Loyalitäten, aber auch mit Einschüchterung gearbeitet hat. Markus Braun war Wirecard und deswegen ist Markus Braun auch ein zentraler Zeuge für den Untersuchungsausschuss.
Braun stand bis Sommer an der Spitze von Wirecard, dürfte also schon qua Amt verantwortlich sein für das Fehlen von 1,9 Milliarden Euro in den Unternehmensbilanzen und für die 24 Milliarden Euro, die Anleger des Konzerns durch die Pleite verloren haben. Am Morgen ist unter den Mitgliedern des Urausschusses die Hoffnung noch groß, dass Braun zumindest in Sachen Kontakte in die Politik auspackt. Wie eng war der Draht zum Beispiel zwischen Wirecard und dem Kanzleramt? Und wie kritisch hat Braun die Wirtschaftsprüfer und die Finanzaufsicht BaFin erlebt?
Es geht ganz klar um den Hinweis, welche Verbindungen er gepflegt hat, welchen Lobbyismus Wirecard durchgeführt hat und wer davon wirklich oder dafür empfänglich war.
Wir sind kein Gericht, aber wir müssen diesen Fall für die Öffentlichkeit nacherzählen, damit die Öffentlichkeit sich ein Urteil bilden kann. Und deswegen ist es auch ein wichtiges Signal für die Rechtsstaatlichkeit, für die Demokratie, dass Herr Braun heute hier sein Gesicht zeigen muss und sich nicht verstecken kann.
Gesicht zeigen muss Braun dank Maske erst im Saal. Und auch sonst erfüllen sich die Hoffnungen an seiner Aussage nicht. Er gibt eine kurze Erklärung ab. Weitere Fragen der Abgeordneten will er nicht beantworten. Beruft sich auf ein umfassendes Zeugnisverweigerungsrecht, will sich nicht selbst belasten.
Auch wer nichts sagt, sagt etwas, sagt dann vor allem sehr viel über sich selbst. Und Markus Braun hat die Kaltschnäuzigkeit bestätigt, von der ja an vieler Stelle schon zu lesen und zu hören war, heute im Untersuchungsausschuss.
Ich bewerte sein Aussageverhalten als destruktiv. Es missachtet die Auskunftspflicht, die er gegenüber diesem Ausschuss hat. Er ist seiner Zeugenpflicht nicht komplett und vollständig nachgekommen.
Und so könnte es schon sehr bald ein Wiedersehen mit dem Zeugen Markus Braun geben. Der U-Ausschuss will rechtlich prüfen, ob der Ex-Wirecard-Chef tatsächlich bei allen Fragen seine Aussage verweigern durfte.
Stefan Stuchlik in unserem ARD-Hauptstadtstudio. Die Anhörung, die läuft ja derzeit noch und wohl bis in die frühen Morgenstunden. War das der erwartete Auftritt von Ex-Wirecard-Chef Braun heute vor den Parlamentariern?
Also es war ein Auftritt am Rande des Absurden. Sie müssen sich vorstellen, Sie sitzen da in einem Untersuchungsausschuss und der Hauptzeuge sagt auf jede fachliche Frage, die ihm gestellt wird, immer nur, ich verweise auf mein Eingangsstatement. Markus Braun hat ja sogar auf die Frage, wie lange er CEO von Wirecard gewesen sei, gesagt, er könne die Frage und wolle sie nicht beantworten. Was mich wundert, ist, dass viele Leute so verwundert sind, dass er so schweigsam war. Der Mann ist ja immerhin bis vors BG vor den Bundesgerichtshof gezogen, um zu verhindern, dass er hier heute auftreten soll. Also die Erwartungen, er würde jetzt über seine Verbindungen ins Kanzleramt oder ins Finanzministerium auspacken, waren, finde ich, von vornherein überzogen.
Was ist denn dann heute Abend noch zu erwarten? Welche Erwartungen hat man? Das scheint ja noch eine längere Sitzung zu werden.
Der Untersuchungsausschuss hat sämtliche Mitarbeiter von Wirecard geladen, die in der einen oder anderen Form an diesem Unternehmen beteiligt waren. Ich komme gerade aus der Anhörung von Tina Kleingarn. Das ist eine ehemalige Aufsichtsrätin. Die war vor allem deswegen interessant, weil sie 2017 den Posten niedergelegt hat, einen Abschiedsbrief geschrieben hat, wo genau die Gründe verzeichnet sind, derentwegen Wirecard zu dem Skandal geworden ist, als den wir ihn kennen. Das widerlegt auch die Mehr, vor allem aus der Politik. Man habe den Zusammenbruch von Wirecard gar nicht vorhersagen können. Und dann warten wir wahrscheinlich spät in der Nacht noch auf die Aussage des ehemaligen Wirecard-Chefs Middle East. Das ist der Kronzeuge der Staatsanwaltschaft München, also der Mann, auf den die Staatsanwaltschaft die Anklage zu großen Teilen baut. Das scheint wirklich sehr interessant zu werden.
Stefan Stuchlik, vielen Dank für die Informationen nach Berlin. Das Unrecht in der DDR sollte nicht vergessen, sondern aufgearbeitet werden. Wichtig war bislang dafür die Stasi-Unterlagenbehörde. Doch die soll es in dieser Form nicht mehr geben. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Judith Rakers.
30 Jahre nach der deutschen Einheit soll die bislang eigenständige Stasi-Unterlagenbehörde ins Bundesarchiv überführt werden. Das hat der Bundestag heute beschlossen. Abgeschafft wird damit die Position des Bundesbeauftragten für die Akten. Stattdessen soll es eine Ombudsperson für die Opfer der SED-Diktatur geben. An den Regeln für die Nutzung ändert sich nichts. Stasi-Opfer können ihre Akte weiterhin einsehen. Die AfD muss wegen illegaler Parteispenden mehr als 500.000 Euro Strafe zahlen. Das entschied die Bundestagsverwaltung. Zum größten Teil ging es dabei um Zahlungen aus der Schweiz an den Kreisverband der heutigen Fraktionschefin Weidel für ihren Wahlkampf. Die Strafe ist dreimal so hoch wie die illegalen Spenden. Angesichts eines Milliardenverlusts im abgelaufenen Geschäftsjahr verschärft der größte deutsche Stahlkonzern ThyssenKrupp den Stellenabbau. Statt wie bislang geplant 6.000 Stellen sollen nun insgesamt 11.000 Stellen bei ThyssenKrupp gestrichen werden, der Großteil in Deutschland. Näheres von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Es ist ein Kahlschlag bei ThyssenKrupp. Weitere Einschnitte sind nicht ausgeschlossen, auch nicht betriebsbedingte Kündigungen. Die Autoindustrie fragt wegen des Umstiegs auf E-Autos und der Corona-Krise weniger Stahl nach. Eine Lösung für die Sparte wird verzweifelt gesucht. Denkbar wäre eine Fusion, die in der Vergangenheit jedoch stets am Einspruch der Wettbewerbshüter scheiterte. Oder ein Verkauf. Der britische Konkurrent Liberty Steel hat Interesse. Ein Einstieg des Staates ist eher unwahrscheinlich, denn die Politik winkt ab. ThyssenKrupp müsse sich alleine transformieren hin zu einer Zukunft mit grünem Stahl. Dafür jedoch müssten Milliarden investiert werden, die der Konzern nicht hat. Bis zum Frühjahr will ThyssenKrupp eine Lösung für die Stahlsparte finden.
Australische Soldaten haben bei ihrem Einsatz in Afghanistan Kriegsverbrechen begangen. Zu diesem Ergebnis kommt ein interner Untersuchungsbericht der Streitkräfte. 25 Mitglieder einer Sondereinheit hätten mindestens 39 Gefangene oder Zivilisten unrechtmäßig getötet, sagte der Chef der australischen Verteidigungsstreitkräfte Campbell am Donnerstag in Canberra. Er bat beim afghanischen Volk um Entschuldigung für das Verhalten der Soldaten.
Eigentlich gelten solche beschaulichen Orte wie der hier im nördlichen Hessen nicht gerade als Hotspot der urbanen Internetgemeinde oder als Treffpunkt der digitalen Start-up-Bohem. Aber sind die Menschen auf dem Land tatsächlich so weit weg von der modernen Welt, die angeblich stets nur in den Metropolen pulsiert? Im Rahmen der ARD-Themenwoche Wie wollen wir leben? Blicken wir heute auf ein Projekt, das digitale Ideen fernab der Ballungszentren und Kreativität mit Blick auf Wiesen und Wälder fördern will. Und wir sind dabei mittendrin in Hessen, rund um Homberg-Efze. Über Menschen, die Heimat machen, berichtet Jakob Schaumann.
Zurück in die Heimat. Diesen Entschluss fasste Koch Moritz Zinn schon in seiner Ausbildung. Er lernte in der Spitzengastronomie, doch in der Anonymität der Großstadt bekam er schnell Heimweh.
Einfach die Heimatliebe, die ist von Jahr zu Jahr gewachsen. Und das ist einfach schön, das den anderen Leuten nahe zu bringen, denen zu zeigen, was gibt's hier, was für besondere Einblicke, Eindrücke hat man. Und ja, alle sind begeistert.
Vor 6 Jahren kauft er gemeinsam mit seiner Familie 16 Hektar Land im nordhessischen Wallenstein. Restaurant, Campingplatz, Schwimmbad und Burgruine. Alles hängt miteinander zusammen und so funktioniert auch das Modell Selbstständigkeit fernab der Großstadt. Allein ist Zinn aber nicht. Er gehört zu einem Netzwerk innovativer Unternehmer aus Homberg-Efze, den Hombergern. Das Ziel von Initiator Jonathan Linker, zeigen, dass ein modernes Leben auf dem Land möglich ist.
Ja, ich sorge halt auch dafür, dass diese 24 Leute, die es ja im Netzwerk sind, einfach immer wieder an einen Tisch kommen. Und da gibt's dann auch mal was zu essen. Da ist jeder mal gefragt, den Gastgeber dann auch zu spielen.
Die 24 Unternehmer kommen aus den verschiedensten Bereichen, doch haben alle eins gemeinsam. Die Lust aufs Leben auf dem Land. Menschen, die Heimat machen. So beschreibt Linker das Netzwerk. Er selbst lebte lange Zeit in der Frankfurter Innenstadt, doch vor 10 Jahren kehrt er mit seiner Familie zurück in die ländliche Heimat. Auf diesem fast 100 Jahre alten Hof hat er gefunden, wonach viele suchen.
Heimat, darüber hat man ja auch lange nicht gesprochen, das war ein Begriff, der ja auch schwierig ist. Aber es ist, glaube ich, schon irgendwas, was jeder sucht. Und für mich gehört dazu halt auch, sich dafür einzusetzen, Heimat auch selber zu gestalten.
Die Region um Homberg ist nicht unbedingt bekannt für Innovation und Fortschritt. Doch inmitten dieses landschaftlichen Idylls wurde Shiftphone gegründet. Sie produzieren eines der nachhaltigsten Smartphones der Welt und sind auch Teil der Homberger.
Wie passt das zusammen? Innovation und Land.
War erstmal sehr unrealistisch. Ja, Leute haben gesagt, wie, ihr wollt ein Technologieunternehmen aus einem Dorf starten? Aus Deutschland Smartphones, das kann nicht funktionieren. Und ich denke, sie haben zum größten Teil auch recht eigentlich. Aber ich glaube, wenn man viel Liebe in was reinsteckt, gute Ideen hat. Wir leben in einer Zeit, wo es Crowdfunding gibt, wo man unabhängige Modelle hat, wie man Dinge finanzieren kann. Dann können solche Dinge wachsen und sogar eben auch auf dem Land.
Und das Konzept Smartphones aus der nordhessischen Provinz funktioniert. Faire Arbeitsbedingungen und möglichst umweltschonende Materialien stehen bei Shiftphone vor maximalem Profit. Das noch nahezu Unvorstellbare realisieren, das ist auch der Antrieb von Michael Schrameck. Er will beweisen, dass ein Leben auch ohne eigenes Auto außerhalb der Stadt möglich ist. Sein Konzept Carsharing auf dem Land.
Wir sind fest davon überzeugt, dass so in 10, 15 Jahren der Besitz eigener Autos überhaupt nicht mehr diese Rolle spielen wird wie heute. Und von daher haben wir gesagt, wir bauen jetzt etwas auf, was mit Strukturen, mit Prozessen, mit Technologien arbeitet, die eigentlich in diese Zukunft gehören, aber mit der wir jetzt schon mal ein Fundament schaffen.
Zu diesem Fundament zählen aktuell rund 20 Fahrzeuge, die im gesamten Landkreis gemietet werden können. Auch wenn Carsharing auf dem Land noch in den Anfängen steckt, zeigt es den visionären Geist, der alle Homberger eint.
Thailand war eines der ersten Länder, in denen außerhalb Chinas Infektionen mit dem Coronavirus registriert wurden. Eine rigorose 6-wöchige Ausgangssperre im April und Mai führte offenbar mit dazu, die Pandemie dort in den Griff zu bekommen. Bis heute gab es offiziell nur knapp 4000 Fälle bei fast 70 Millionen Einwohnern. Allerdings, die Wirtschaft, die liegt am Boden. In dieser Situation pilgern noch mehr Menschen als sonst zu heiligen Stätten. In einem Tempel im Süden suchen sie Hilfe bei Aikai, was so viel wie Eierjunge bedeutet. Deshalb stehen dort auch zahlreiche Hühnerfiguren. Aikai war der Legende nach ein 10-jähriger Junge, der einst von einem Mönch zum Bewachen eines geistlichen Ortes eingesetzt wurde. Dass die vielen Opfergaben etwas bringen, davon sind die Pilger überzeugt. Zumindest bei den zahlreichen Verkaufsständen geht's wirtschaftlich steil bergauf. Sandra Razzo.
Singen, tanzen, beten rund um den Kedi-Tempel in Südthailand. Touristen und Gläubige aus dem ganzen Land drängen sich, um ihm zu huldigen. Aikai, dem 10-jährigen Jungen, dessen Geist der Legende nach viele Wünsche erfüllen kann. Und weil alle ihn berühren wollen, gibt es inzwischen hier im Tempel gleich mehrere Statuen von ihm. Geschäftsmann Pumipat Zetkulsawat ist hier, um sich zu bedanken. Seine Firma steckte in einer Krise. Mit der Pandemie wurde alles nur noch schlimmer, bis er Aikai um spirituelle Hilfe bat. 5 Jahre lang habe ich versucht, mir ein Geschäft aufzubauen und erst jetzt bin ich durch ihn erfolgreich. 2 Millionen Knallkörper wird der Gewürzhändler später in die Luft jagen, um dem Geist eine Freude zu machen. Andere bringen Hähne, ob lebend oder als Statue, rote Limonade und Spielzeug als Opfergaben. Eben alles, was einem 10-Jährigen oder seinem Geist Spaß machen könnte. Ich habe Aikai gebeten, meinem Sohn zu helfen, der krank und zerbrechlich war, und es hat funktioniert. Jetzt habe ich noch mehr Wünsche an ihn. Umgerechnet 3.350 Euro soll so ein Riesenhahn hier kosten. Nicht nur für Gläubige bewirkt der Geist von Aikai wahre Wunder. Buti Chai verkauft Opfergaben und sein Business boomt, genau wie das der Hotels und Restaurants rund um den Tempel und das mitten in der Wirtschaftskrise. Buti Chai kann sein Glück kaum fassen. Wegen der Pandemie liegt das Land wirtschaftlich am Boden. Es gibt so gut wie keinen Tourismus. Nur bei uns läuft es, weil sich die Menschen nach Erlösung sehnen. 300.000 Menschen kommen inzwischen jeden Monat. Ein Rekord. Mönche wie Prakro Vinay Thorn aber mahnen, in schwierigen Zeiten wie diesen könnten Buddhisten leicht vom Glauben in den Aberglauben abfallen. Der Buddhismus lehrt die Menschen, dass sie sich auf sich selbst und ihren eigenen Verstand stützen sollten, auch wenn der Glaube an übernatürliche Kräfte manchmal zusätzlich ein spiritueller Anker, eine mentale Unterstützung sein kann. Weil es am Tempel keinen Platz mehr gibt, müssen die Hähne inzwischen ausgelagert werden. Den Friedhof der Gockel, so nennen das die Einheimischen. Ganz in der Nähe darf Gewürzhändler Pumipat jetzt seine 2 Millionen Knallkörper in die Luft jagen. Er hat den Geist Aikai schon um den nächsten Gefallen gebeten. Was es ist, darf ich nicht verraten. Aber wenn es klappt, werde ich nächstes Mal sogar 7 Millionen Knallkörper zünden. Und dass es klappt, da ist sich Pumipat ziemlich sicher.
Dann glauben wir jetzt mal an einen herrlichen Novembertag und fragen Carsten, ob das auch klappt oder ob wir dafür noch schnell ein paar Millionen Knaller in die Luft jagen sollten.
Ich glaube, ein krähender Hahn hier bei uns im Wetterstudio bringt es auch. Zumindest ist das Wetter so spannend, dass wir eigentlich keine zusätzliche Unterstützung bräuchten. Wir müssen nur ganz genau hinschauen. Und das machen wir mal direkt mit den Radarbildern. Es gibt 3 Niederschlagsgebiete. Zum einen Regen bzw. Schnee am Alpenrand. Dann diese Regenschauer in der Mitte, in den Mittelgebirgen, oberhalb von 600-700 Metern, ebenfalls Schnee. Und es gibt Schauer, die gerade von der Nordsee in den Norden Deutschlands hineinziehen. Am meisten Sorgen mache ich mir für die nächsten Stunden, vor allem hier für die Gebiete in den Mittelgebirgen, wo es gerade geregnet hat. Denn nach diesen Regenschauern klart es auf und dann gehen in den nächsten Stunden die Temperaturen in diesem Bereich in den Mittelgebirgen auf 0 bis minus 2 Grad zurück. Das heißt, es kann hier wirklich glatte Straßen geben. Übrigens, die Nacht von morgen auf übermorgen Samstag wird noch etwas kälter. Vor allem für die gesamte Südhälfte Deutschlands. Frost erwarten wir am Samstagmorgen mit bis zu minus 6 Grad. Jetzt aber zum Wetter der nächsten 24 Stunden. Wir sehen zunächst, in der Nacht legen sich die Wolken an die Alpen. Dann haben wir hier dieses Achtungszeichen für die Glättegefahr. Fichtelgebirge, Rhön, Thüringer Wald. Ja, und tagsüber haben wir immer wieder neue Schauer, die von der Nordsee Richtung Harz und Erzgebirge und Thüringer Wald weiterziehen. Oberhalb von 300, 400 Metern ist das ganze Schnee, aber es ist nur wenig Schnee. Und Wolkenlücken gibt's auch, also es wird durchaus auch freundliche Abschnitte morgen geben. Die Temperaturen jenseits dieses Frostgebietes hier in den Mittelgebirgen nur wenig über 0 Grad in der Nacht und tagsüber bleibt es kalt. Die Höchstwerte bleiben im einstelligen Bereich meist bei 4 bis 8 Grad hängen. Zu den weiteren Aussichten. Übermorgen am Samstag haben wir ein paar Wolken im Norden mit etwas Regen. Am Sonntag finden wir diese Wolken dann eher im Westen und in der Mitte. Und dann wird es Stück für Stück wieder etwas wärmer. Aber es sieht eher nach November grau und wenig Sonnenschein aus. Vielleicht doch Knallkörper.
Okay, wir zünden schon mal. Vielen Dank, Carsten, für diese Aussichten. Und wir wollen Ihnen noch kurz von einer Eule erzählen, die im weltberühmten Weihnachtsbaum des New Yorker Rockefeller Centers gefunden wurde. Das Tier saß offenbar schon in den Zweigen, als die Tanne gefällt wurde und fuhr dann per Schwertransporter mit hinein ins Zentrum Manhattans. Die Eule wurde dann heute gerettet. Es ist übrigens ein, kein Witz, Sägekauz. Hier im Ersten legt gleich Dieter Nuhr zu Witz und Ironie ein. Das Nachtmagazin mit Anna Planken meldet sich um 5 Minuten nach Mitternacht und wir sehen uns dann morgen Abend wieder. Bis dahin, tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.